Ich sage herzlich willkommen, Daniel Niederberger hier bei den Zukunftsmobilisten. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
Ja, Herr Fark, ich freue mich, dass ich auch was sagen darf, ein bisschen zu den Themen. Daniel Niederberger, beschäftige mich mit der Autoindustrie bereits seit fast 15 Jahren und habe mich auch auf die neuen Technologiefelder konzipiert, die ja vor ein paar Jahren von Hans Zetsche auch als Case zusammengefasst wurden, also Connected, Shared, Autonomous, Electric. Und ja, berate da eben seit langer Zeit jetzt Unternehmen im Bereich technischer Schnittstellen, aber vorrangig im Bereich Strategie, Geschäftsmodelle und Innovation.
Sind Sie so der geborene Maschinenbauingenieur oder welchen Hintergrund haben Sie?
Also ich habe immer schon so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust gehabt. Ich habe angefangen mit Fahrzeugtechnik zu studieren nach der Schule, was super richtig war damals, weil ein bisschen techy bin ich, kam aber relativ rasch auch das Interesse dann eben für BWL und Strategie durch. Habe das dann auch draufgesetzt und endgültig klar geworden ist mir das dann, als ich noch ein MBA gemacht habe und auch längere Zeit im Silicon Valley war, dass man einfach, dass es sehr viel mehr geht als nur um Technologie, sondern vor allem halt um die intelligente Anwendung und das Ganze auch zu kommerzialisieren.
Ja, dann sind Sie ja jetzt praktisch so also ein tradierter Fahrzeugtechniker, der sich immer mehr mit Software und auch immer mehr mit Batterieelektronik beschäftigen muss, von der technischen Seite her.
Ja, so kann man es in der Tat sagen. Also ich habe noch, was heute total verpönt ist, mal gemacht. Ich war sogar mal Praktikant in der Dieselmotorenentwicklung. Das ist lange, lange her. War aber damals noch irgendwo total state of the art und war auch sehr interessant. Und der Wandel ist natürlich gigantisch. Also wenn man allein die letzten 7, 8 bis 10 Jahre sieht, der Shift im Antriebsbereich natürlich, in der ganzen Connectivity, da muss man natürlich dann doch auch am Ball bleiben.
Ja, es ist wahrscheinlich, hat sich in den letzten 10 Jahren die Automobilbau mehr geändert, als es in den letzten 50 Jahren der Fall war. Aber es ist halt eben nur interessant zu sehen, dass Sie praktisch ja auch noch nicht so alt sind und von Ihrem Ausbildungsprofil jetzt auch eine Menge dazulernen müssen. Aber wo würden Sie jetzt grundsätzlich die Autoindustrie beim dem Themenfeld Elektromobilität sehen? Wir haben immer noch 116.000 Fahrzeuge auf der Straße. Die Politik fordert es immer mehr. Der Dieselskandal ist jetzt wirklich fast alle 3 Wochen einmal in den Medien. Wo steht sie jetzt grundsätzlich? Und wo klemmt's auch noch, wenn wir dieses Thema Elektromobilität erfolgreich bewältigen wollen?
Also ich glaube, das ist am Ende natürlich ein weltweites Thema. Ich meine, die Industrie bei uns, die macht jetzt relativ wenig nur noch für Deutschland, sondern weil eben die Exportmärkte ja bei weitem im Absatz dominierend sind. Also ich glaube, bei BMW sind fast 90% der Fahrzeuge nicht in Deutschland verkauft. Zum Beispiel wird natürlich vor allem auf den Weltmarkt geschaut. Und die ersten Indikationen kamen ja vor 10 Jahren mit der CARB-Richtlinie in Kalifornien. Dann gab es dort eben Pilotflotten mit Wasserstoff- und Batteriefahrzeugen. Und ich sag mal so, mit Aufkommen des Tesla und i3, das waren sicher so die beiden markantesten Fahrzeuge, die dann auch irgendwo die ganze Entwicklung bei den anderen in Gang geschoben haben. Anfänglich sicherlich noch gedacht als Ergänzung und als Nischenfahrzeug, war, glaube ich, dann doch innerhalb der letzten Jahre absehbar, dass das ganze Thema im Prinzip unumkehrbar sein wird. Gründe sind natürlich, Sie haben es bereits angesprochen, die relativ komplizierte und aufwendige Abgasnachbehandlung von Verbrennungsmotoren, die jetzt unabhängig von irgendwelchen rechtlichen Sachen oder rechtlichen Verfehlungen natürlich einfach technisch sehr aufwendig ist und damit auch sehr viel Geld kostet. Und dann haben wir natürlich auch ein gesellschaftliches Movement, das immer mehr zu grünen Städten geht, CO2-neutral. Und natürlich auch die Frage des Öls, wo das herkommt, ist auch natürlich in dem Kontext zu sehen. Und ich glaube, das Letzte, glaube ich, was jetzt endgültig dann dazu beigetragen hat, sind auch diese CO2-Grenzwerte, die natürlich mit, sag mal, rein verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeugen nicht mehr erreichbar sind, zumindest nicht im Fahrzeugdesign der heute bekannten Modellpaletten. Und damit sind sie bereits gezwungen, irgendwo mindestens Richtung Hybridisierung, wenn nicht eben Richtung rein voll elektrisch zu gehen. Und wenn ich jetzt so meine Klienten anschaue, dann ist da eigentlich durchweg auch der Wechsel bereits eingeleitet, sowohl auf Entwicklungsebene als auch immer mehr auf Unternehmensorganisationsebene.
Wie tief ist ungefähr die Veränderung? Also erfasst es jetzt auch schon Vertriebsthemen oder ist es immer noch eine Entwicklung?
Na, das ist natürlich schon ein brutal fundamentaler Wandel, weil sie natürlich, wenn man jetzt mal auf die Entwicklung schaut, natürlich ganz andere Fahrzeugdesigns haben, andere Plattformen, andere Antriebsarchitekturen, sehr viele Bauteile entfallen. Also das ganze Thema Treibstoff, Abgassystem, Automatikgetriebe und Allradstrang und sowas. Und im Gegenzug haben sie dann auch oft halt neue Player am Tisch sitzen, die neue Bauteile liefern. Oder gerade eben Beispiel Batterie, das prominenteste Beispiel, die natürlich noch nicht einmal vom Auto-Business kommen, aber natürlich jetzt dort mit großer Macht reindrängen. Also das verändert einfach halt, sag mal so, von der Technik ausgehend die Zusammenarbeit, die Kooperationen. Und natürlich, wenn Sie jetzt auf Endverbrauchseite sich das anschauen, dann sind natürlich auch die Verkäufer natürlich gefragt, natürlich hier die Fahrzeuge da aufgeklärt zu sein, die Fahrzeuge auch am besten natürlich in großen Anzahl zu Tests zur Verfügung zu stellen, damit die Menschen einfach auch einen Eindruck bekommen und sämtliche, ja, ich sag mal, Ungereimtheiten oder vielleicht auch Mythen, die da draußen gestieren, dass die einfach mal ausgeräumt werden.
Ja, das ist ein bisschen so. Aber sind noch zwei Themen. Also es setzt bei den Autoherstellern eigenständige Designs oder ich würde sie als Plattform bezeichnen durch. Das ist so ungefähr richtig. Das müssen wir sonst noch mal dem Hörer erklären.
Teils, teils, würde ich sagen. Also Fakt ist, es in den 90er Jahren, 90er, 2000ern, wurde ja sehr groß in Plattformkonzepte investiert. Der VW-Konzern hat das ja sehr erfolgreich auch vorgemacht. Ja. Auch die deutschen Premium-OEMs haben zumindest versucht, innerhalb ihrer Paletten auch Plattformen aufzubauen und waren da ja auch recht erfolgreich. Ein Beispiel ist sicher so eine Frontantriebsplattform von BMW, die eben dann auch den Mini und 1er BMW jetzt mit zusammen abbildet.
Also
diese Entwicklungsleistung ist natürlich jetzt irgendwie auch Richtung Elektromotorantrieb zu machen. Ja, und die Frage, die sich jetzt viele stellen, ist, mache ich eine reine Elektroplattform oder mache ich irgendwie eine relativ flexible Antriebsarchitektur, wo natürlich abhängig der Gegebenheiten und des Marktausblicks, und das ist in der Tendenz zwar einheitlich, aber nicht was die Stückzahlen und den Ramp-up hochgeht, wo ich eventuell auch noch verbrennungsmotorische Antriebe berücksichtigen kann. Stichwort Risikominimierung.
Ja, also nur um das nochmal dem geneigten Podcast-Hörer und jetzt Kopf an, das ist auch ein etwas schwieriges Thema, liebe Hörer. Eine Plattform ist ja im Prinzip, wenn einfach man hat eine Plattform, auf der man praktisch ein Vierzylinder baut, so weiter verschaltet, und dann kann man es in gesamten Mehrmarkenfamilien durchkonjugieren, hatte dadurch eben immense Kostenvorteile, weil man alle Plattformen in Millionenstückzahlen fertigen kann. Das Problem ist aber eben auch bei diesen Plattformen in der Automobilindustrie, dass sie ein bisschen träge machen gegenüber Innovationen, weil sie natürlich, wenn man irgendetwas ändert, es in einem Riesenkonzern überall durchkonjugieren muss. Also die Veränderung muss durchweg kommen. Das ist also im Prinzip die Bedeutung einer Plattform im Automobilbau. Und was Sie jetzt gesagt haben, es ist halt die Frage, wenn ich eine reine Elektroplattform baue, ist das Auto am Ende sehr viel besser, als es wäre, wenn ich noch irgendwo konzeptionell den Verbrenner mitdenken würde. Ist das so ungefähr richtig?
Genau, so kann man sagen. Also es gibt da die zwei Fachworte, das heißt Conversion Design, wenn Sie von einem aktuellen Fahrzeug eine gewisse Ableitung machen, also eine technische Anpassung mit Elektroantrieb. Ja. Das ist zum Beispiel ein E-Golf, das sind auch die allermeisten Hybridfahrzeuge, die heute auf dem Markt sind. Oder Sie machen eben ein Purpose-Design, was eben, wie Sie es bereits jetzt skizziert haben, darauf keine Rücksicht mehr nimmt und komplett eben den elektromotorischen Antrieb mit all seinen Vorteilen Richtung Gewichtsverteilung, Package und so weiter darauf fokussiert. Und damit können Sie natürlich die Vorteile, die jetzt ja nicht nur im Antrieb sind, viel besser ausspielen. Also Sie können
ja
mehr Platzbedarf, mehr Kofferraum realisieren. Und das sind natürlich alles kundenwerte Vorteile, die am Ende ja auch irgendwo monetarisierbar sind. Und die Frage ist halt, entwickeln jetzt die Unternehmen natürlich mehrere Plattformen parallel? Das ist ganz ehrlich auch eine Frage von finanzieller und personeller Leistbarkeit, weil die Stückzahlen gehen dann irgendwo, verteilen sich. Und damit müssen sie natürlich getrennte Entwicklungsmannschaften aufsetzen, was am Ende sehr teuer wird, was viele Unternehmen auch nicht unbedingt finanziell sich leisten können und wollen, sag ich mal. VW zum Beispiel geht einen recht einheitlichen Weg mit dem MEB, dieser neue Baukasten, der komplett auf Elektroantrieb setzt. Bei BMW, sag mal, macht man eine relativ offene Architektur, die auch noch durchaus Wechsel mit Verbrennungsmotoren in Betracht zieht für die nächsten Jahre. Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass solche Fragen nicht nur rein finanziell entschieden werden, sondern das hat auch was damit zu tun, wie schätzt man den Markt ein, wie werden sich Märkte verschieden entwickeln und wie ist auch das ganze Risiko natürlich für das Unternehmen zu sehen.
Also nochmal zum Punkt zurück. Und wenn ich jetzt wirklich ein Auto, dann habe ich ein sehr gutes Elektroauto, was ich dem Kunden anbieten kann. Die Frage ist aber nur, wann fährt am Absatzmarkt wirklich hoch und die Leute fragen nach. Wenn das nicht klappt oder erst in ein paar Jahren, dann habe ich halt natürlich eine große Investition getätigt und mich auf ein Konzept festgelegt und das Risiko tritt ein und es sieht irgendwie nicht so gut aus auf der Parkseite. Ungefähr die Zusammenfassung.
Genau, das ist der Trade-off, den die Entscheidebene natürlich treffen muss und wir reden hier durchaus im Bereich von 4 Milliarden Entwicklungskosten und auch, Sie müssen ja auch die Produktionsanlagen und die Lieferketten entsprechend mit anpassen. Das ist eine sehr, sehr strategische Fragestellung und Sie haben es vorhin mal kurz erzählt, der Ramp-up der Elektrofahrzeuge ist jetzt in Deutschland zumindest, wir sind da ja relativ weit hinten, nicht exponentiell voranschreitend, sag ich mal, das steigt schon, aber jetzt bei weitem nicht auf diesem Niveau, wo man einfach das in China oder USA sehen kann. Und deswegen sind China und USA natürlich auch die Märkte, wo man aktuell aus OEM sich mit höheren Absatzzahlen natürlich in der Richtung kalkuliert und damit sich vielleicht Plattformen halt doch rechnen. Dass es in die Richtung geht, ist, glaube ich, unstrittig. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, oder man kann es auch in der Presse lesen, haben bereits, ich sag mal, Dieselentwicklung komplett gestoppt oder deutlich reduziert. Und auch beim Verbrenner wird teilweise umgeschiftet, dass man weniger Verbrennungsmotoren anbietet, das heißt auch da eine Komplexitätsvereinfachung auf Unternehmensebene macht, um eben Ressourcen für Elektroantriebe freizumachen. Genau.
Dann
kann man, glaube ich, schon sagen, dass der Erste, der das Ganze macht, nicht unbedingt der Sieger sein wird. Das ist eher ein langfristiges Rennen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist nur halt auch, ich hänge nochmal in die Shownotes hier beim Podcast auch meinen Blogpost über Volvo rein. Die haben ja nun bekannt gegeben, dass sie ab 2020 ja ein Elektroautohersteller sein möchten, was aber bedeutet, dass sie eben auch nur den Hybrid haben und eben rein elektrische Fahrzeuge.
Jo, hier ist das Ende erreicht dieser Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im ALG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!